Liebe Schwestern und Brüder, liebe Ostergemeinde, wir sind alle sehr früh aufgestanden. Im Dunkel der Nacht sind wir zur Kirche gekommen, so wie damals die Frauen, die sich am ersten Morgen nach dem Sabbat, nach Jesu Kreuzigung auf den Weg zu Jesu Grab gemacht haben. Nur Richtung Osten war der Himmel etwas heller. Vorbote des Sonnenaufgangs. Die ersten Vögel zwitscherten und der Tau feuchtete die Sandalen. Die drei Frauen konnten eh nicht recht schlafen nach all dem, was vorgefallen war. Und zum Glück war dieser Samstag, der jüdische Sabbat, der Tag nach der Kreuzigung, endlich vorbei. Dieser Sabbat hatte so gar nichts von einem Feiertag. Es war gruselig. Ihr Freund und Meister wurde gekreuzigt. Alle waren plötzlich gegen ihn. Ein paar Tage vorher hieß es noch: Hosianna, Hosianna, da kommt unser König. Und jetzt war er tot, hingerichtet, wie ein Verbrecher. Alle seine Anhänger und Freunde hatten natürlich jetzt Todesängste. Dieser Samstag war der Tag nach dem Kreuz. Dieser Samstag war aber auch der Tag vor der Auferstehung. Aber das wussten die Frauen da noch nicht. Dieser Samstag war so, als wäre die Hoffnung verschwunden, weggeblasen. An diesem Samstag fragten sich die Menschen, die Jesus liebten, ob irgendeines seiner Versprechen wirklich wahr gewesen war. Sind wir doch einem dieser falschen Wanderprediger aufgesessen? Auf ihn reingefallen? Dieser Samstag, der war bitter. Dieser Samstag war düster und angstvoll. Aber nur weil es hoffnungslos erschien, bedeutete das nicht, dass die Hoffnung verschwunden war. Gott war weiterhin am Wirken, im Verborgenen. Während die Jünger weinten, während die Welt dachte, der Tod hätte gesiegt, bereitete Gott die Auferstehung vor. Und so kamen sie früh am Morgen zum Grab und der Stein, er war weggewälzt. Der frühe Morgen nach dem bitteren Samstag hatte eine nie dagewesene Überraschung parat. Jesus ist nicht mehr hier, wurde den Frauen gesagt. Er ist auferstanden. Der Samstag hatte ein Ende. Und das ist für mich immer wieder mit das Beste an Ostern, dass dieser Samstag vorbei ist. Denn wir alle kennen doch diese Samstage in unserem Leben. Wenn du in einer Zeit des Wartens bist, in der Gott still zu sein scheint, wenn du betest und keine Antwort bekommst, dann gib nicht auf. Der Sonntag kommt. Was sich wie ein stiller, dunkler, angstvoller Samstag anfühlt, das könnte genau der Tag vor der Auferstehung, vor dem Beginn eines neuen Kapitels sein. Gott wirkt weiterhin, auch wenn du es nicht sehen kannst. Die Hoffnung lebt noch, selbst wenn sie ganz weit entfernt scheint. Und wenn Jesus das Grab besiegt hat, gibt es keine Situation in deinem und meinem Leben, die zu tot sein könnte, als dass sie nicht wieder zum Leben erwecken könnte. Und das ist das Geschenk der Auferstehung Jesu für uns heute. Der Samstag ist vorbei. Der Tod ist besiegt, Gott hat ein neues Kapitel aufgeschlagen. Der Anfang ist gemacht. Und die Sonne geht auf über uns. Er lebt, so schallt es durch den Garten in der Nähe des Grabes. Und die Frauen eilen, um es den Freunden zu erzählen. Das wird uns keiner glauben, denken sie noch bei sich. Aber egal, wir haben ihn ja gesehen. Und seit diesem Ostermorgen schallt es durch die ganze Welt. Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Aber von dem ersten Tag an gab es auch Fragen und Zweifel. War das wirklich wahr? Wie konnte das passieren? Tod ist doch tot. War das nicht doch irgendwie Wunschdenken von diesen Christenmenschen? Wenn das mit der Auferweckung Jesu Wunschdenken gewesen wäre, dann wären wir Christenmenschen echt bedauernswert. Das macht schon Paulus in seinem ersten Korintherbrief im 15. Kapitel sehr ausführlich deutlich. Da heißt es, wenn es keine Auferstehung der Toten gibt, dann kann ja auch Christus nicht auferstanden sein. Wäre aber Christus nicht auferstanden, so hätte unsere ganze Predigt keinen Sinn und euer Glaube hätte keine Grundlage. Mit Recht könnte man uns dann vorwerfen, wir seien Lügner und keine Zeugen Gottes. Denn wir behaupten doch, Gott hat Christus auferweckt. Das kann ja gar nicht stimmen, wenn die Toten nicht auferstehen. Wie schon gesagt, wenn die Toten nicht auferweckt werden, dann ist auch Christus nicht auferstanden. Wenn aber Christus nicht von den Toten auferweckt wurde, ist euer Glaube nichts. Nichts als Selbstbetrug. Und ihr seid von eurer Schuld nicht frei. Nun feiern wir Christenmenschen aber die Auferstehung Jesu an Ostern. Aber Millionen Menschen weltweit erinnern jedes Jahr an dieses so besondere und doch eigentlich unmögliche Ereignis. Und darum möchte ich euch heute Morgen ein paar Gründe nennen, die für die Auferweckung Jesu sprechen. Man könnte argumentatives Handwerkszeug das nennen. Zunächst gilt aber, dass es für die Auferstehung Jesu keine natürliche oder keine wissenschaftliche Erklärung gibt. Sie ist und bleibt eine Glaubenssache. Sie ist und bleibt ein Wunder Gottes. Wir können es glauben, aber nicht wirklich erklären. Aber es gibt ganz vieles, das dafür spricht. Und so möchte ich euch im Folgenden diese paar Gründe einmal nennen. Erstens, schon früh gab es von Zweiflern die Behauptung, dass Jesus die Kreuzigung überlebt hätte. Aber die Kreuzigung war definitiv tödlich. All die Folter und das Martyrium, das konnte niemand überleben. Außerdem hatte man Jesus mit einer Lanze in die Seite gestochen, um zu sehen, ob er wirklich tot sei. Und die, die am Kreuz noch nicht verstorben waren, denen wurden die Beine gebrochen, damit sie schneller durch Ersticken sterben würden. Die römischen Soldaten haben sehr genau darauf geachtet, dass die Kreuzigung zum Tode führt. Sie diente nämlich vor allem zur Abschreckung. Und wenn die Soldaten da nicht so gründlich vorgegangen wären, dann hätten sie selbst Probleme bekommen. Jesus war also richtig tot. Und deswegen hat Jesu Auferweckung oder seine Erscheinung am Ostermorgen seine Freunde zutiefst erschrocken, aber dann auch hocherfreut. So lesen wir es in der Bibel. So etwas haben sie vorher noch nicht erlebt. Das war wirklich etwas ganz Neues. Das war ein Wunder. Und das konnte nur durch Gott geschehen. Wenn die Auferstehung Jesu aber eine Lüge gewesen wäre, dann wären die Märtyrer der frühen Kirche und auch die verfolgten Christen heute nicht bereit gewesen, dafür zu sterben. Niemand wäre dafür bereit gewesen. Aber sie waren von Anfang an bereit, für diese Wahrheit zu sterben. Jesus war hinabgestiegen, das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten. So haben wir es gerade in unserem Glaubensbekenntnis bekannt. Also, Jesu Tod kann nicht geleugnet werden. Zweitens, schon ganz früh wurden damals in Jerusalem Gerüchte laut, dass der Leichnam Jesu gestohlen wurde und dass deswegen das Grab leer gewesen war. Der Leichnam Jesu wurde aber nicht gefunden, weil es eben keine Leiche gab. Wenn Jesu Leichnam gestohlen worden wäre, wer hätte daran Interesse haben können? Wertvolle Grabbeigaben, wie es bei den Pharaonen in Ägypten gab, die gab es ja nicht. Außerdem wurde das Grab schwer bewacht von den Soldaten. Wenn Jesu Feinde den Leichnam gestohlen hätten, dann hätten sie sicherlich umgehend den Leichnam Jesu vorgezeigt. Hier ist er, um die Verbreitung der Botschaft der Auferstehung im Keim zu ersticken. Ist doch alles Blödsinn, was sie da erzählt. Hier ist die Leiche. Und zwar in der Stadt, in der Jesus gekreuzigt worden war. Aber sie konnten ihn nicht vorweisen. Denn es gab ja keine Leiche. Wenn die Freunde Jesu den Leichnam gestohlen hätten und dann verkündet hätten, dass Jesus auferstanden sei, so wie er es mehrere Male vor seinem Tod angekündigt hatte, dann hätten sie auch den Mut dafür haben müssen. Wir lesen aber, dass den Aposteln jeglicher Mut fehlte. Sie hatten so große Angst, dass sie selbst, so wie Jesus, enden würden und deswegen im Dunkel der Nacht flohen. Und sie hielten sich versteckt den ganzen Samstag über. Selbst Petrus, der mutigste Apostel, verleugnete seinen Herrn gleich dreimal vor dessen Kreuzigung. Und außerdem wäre bestimmt irgendjemand auf so eine Leiche im Keller gestoßen. Schon allein wegen des Gestanks. Man darf auch die Furcht bzw. die Ehrfurcht vor einer Leiche nicht unterschätzen. Damit spielt man nicht Verstecken. Ein Diebstahl der Leiche kann also ausgeschlossen werden. Drittens, es wurde auch oft argumentiert, dass Jesus gar nicht wirklich tot gewesen war, sondern er war irgendwie nur bewusstlos gewesen, als man ihn ins Grab legte. Demnach stand er dann nach ein paar Stunden von seinem Grabplatz in der Höhle auf, wälzte den Stein weg und dann überwältigte er die bewaffneten Soldaten, die am Grab Wache schoben. Und bevor er dann verschwand, traf er sich noch bei einigen Gelegenheiten mit seinen Jüngern, um sie davon zu überzeugen, dass er von den Toten auferstanden sei. Manche haben sich dann auch noch Geschichten ausgedacht, dass Jesus dann Maria Magdalena geheiratet hatte. Dass Jesus wirklich tot war, dafür hatten ja die Römer schon gesorgt. Und der große Stein vorm Grab hätte niemals von einem einzigen Mann bewegt werden können, schon gar nicht von innen und von einem, der noch vor kurzem 6 Stunden an einem Kreuz gehangen hatte und von einem Speer in die Seite gestochen wurde. Diese These mit der Bewusstlosigkeit kann also auch nicht wirklich stimmen. Viertens, da müssen wir einmal ins Alte Testament zurückgehen. Im 5. Buch Mose heißt es, es soll kein einzelner Zeuge gegen jemand auftreten wegen irgendeiner Missetat oder Sünde, was für eine Sünde es auch sei, die man tun kann, sondern durch 2er oder 3er Zeugenmund soll eine Sache gültig sein. Deswegen war es bei der Verurteilung Jesu so wichtig, 2 oder 3 Zeugen zu bekommen. Und in Matthäus lesen wir dann, die Hohenpriester aber und der ganze Hohe Rat suchten falsches Zeugnis gegen Jesus, dass sie ihn töteten und fanden keins, obwohl viele falsche Zeugen herzutraten. Zuletzt aber traten 2 herzu. 2 oder 3 Zeugen reichten für eine Verurteilung bzw. für eine Beweisführung. 2 oder 3 Zeugen waren ausreichend. Und nun gab es von Jesu Tod und Auferstehung aber nicht nur 2 oder 3 Augenzeugen, sondern sehr viele. Da waren die Jünger Jesu, da waren die Frauen, die als Erste am Grab waren und dann viele weitere 100. So lesen wir unter anderem bei Paulus in 1. Korinther 15. Und anhand dieser vielen Zeugen gehört die Auferstehung Jesu zu einem sehr gut bezeugten Ereignis der Geschichte. Die Ankunft von Christopher Columbus in Amerika wurde von deutlich weniger Zeugen bezeugt und dann auch nur von eigenen Crewmitgliedern. Und dennoch zweifeln wir nicht daran. Punkt Nummer 5. Im ältesten Evangelium, im Markus-Evangelium, heißt es in Kapitel 16, am Abend, als der Sabbat vorüber war, kauften Maria aus Magdala, Salome und Maria, die Mutter von Jakobus, wohlriechende Öle, um den Leichnam von Jesus zu salben. Früh am Sonntagmorgen, gerade als die Sonne aufging, kamen die Frauen damit zum Grab. Schon unterwegs hatten sie sich besorgt gefragt, wer wird uns nur den schweren Stein von der Grabkammer beiseite wälzen? Umso erstaunter waren sie, als sie merkten, dass der riesige Stein nicht mehr vor dem Grab lag. Sie betraten die Grabkammer und da sahen sie auf der rechten Seite einen jungen Mann sitzen, der ein weißes Gewand trug. Die Frauen erschraken sehr, aber der Mann sagte zu ihnen, habt keine Angst, ihr sucht Jesus aus Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist nicht mehr hier, er ist auferstanden. Die ersten Zeugen am Grab, das waren Frauen. Frauen galten damals aber als nicht vertrauenswürdig. Wenn man etwas zu verschleiern gehabt hätte, hätte man doch diese Passage mit den Frauen weggelassen, um ja keine Zweifel aufkommen zu lassen. Aber nein, die ersten Zeugen des Auferstandenen waren 3 Frauen und daran wurde nichts gedreht. Jesus hat sich zuerst den Frauen gezeigt und danach all den anderen. Jesus war es wichtig, dass die ersten Zeugen seiner Auferstehung 3 Frauen waren. eine wunderbare Wertschätzung Jesu für die Frauen. Leider hat die spätere Kirche diese Bedeutung der Frauen massiv reduziert. Und als letzter Punkt, die Jünger Jesu verwandelten sich fast sofort von hoffnungslos verängstigten Menschen zu mutigen Zeugen der Auferstehung. Das konnte nur so geschehen, wenn sie den Auferstandenen wirklich leibhaftig erlebt hatten. Sonst wären sie nicht bereit gewesen, dafür in alle Welt zu gehen, beziehungsweise dafür auch zu sterben. Soweit zu den Gründen, warum wir die Auferstehung Jesu wirklich glauben können. Es ist eins der bestbezeugten Ereignisse. Und so ein wichtiges Ereignis wurde natürlich weitererzählt, bis an die Enden der Welt, bis nach Winsen und überall, bis in die entferntesten Ecken dieser Welt. Und es wurden unzählige Gemälde gemalt und es gab Symbole für das Wunder von Ostern. Und das am weitesten verbreitete Symbol ist wohl das Osterei. Aus einem Ei kann nämlich neues Leben entstehen, wenn es nicht vorher gegessen wird. In Rumänien und Griechenland werden an Ostern hart gekochte Eier aneinander geschlagen. Die zerbrochene Schale symbolisiert nämlich dann das offene, das aufgeplatzte Grab. Und wessen Ei beim Auseinanderschlagen der Eier keine kaputte Schale bekommen hat, dem wird dann viel Glück vorhergesagt. Wir können das ja nachher beim Osterfrühstück gerne mal ausprobieren. Frohe Ostern euch allen. Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Wir singen gemeinsam Lied Nummer 99.